komme ja aus einer kroatischen Familie. Da war immer Is, bist zu dünn. Und dann kam ich nach Mailand und dann sagen die zu mir, oh, you're very beautiful, you have to lose weight. Also du siehst zuerst schön aus, aber du musst Gewicht verlieren. No cheese, no bread, no pasta. Also kein Käse, kein Brot, keine Pasta.
Monika Meyer-Ivankan stand als Model auf den Laufstegen in Paris, Mailand oder London. Und das Thema Gewicht und was darf ich essen, war ständiger Begleiter. Wahrscheinlich ist sie deshalb heute eine kompetente und gefragte Ernährungsberaterin. Bei mir im Promi-Talk spricht sie über ihre Zeit als Model, über mehr oder weniger gelungene Ausflüge ins Fernsehen und übers Älterwerden. Da hat sie vor allem für Frauen ein paar richtig gute Tipps. Ich wünsche viel Spaß mit Monika Meyer-Ivankan.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Herzlich willkommen, Monika. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Wir nehmen auf in Stuttgart.
Ja.
Und das ist für dich natürlich ein Ort, der dich zum Strahlen bringen müsste. Ist deine alte Heimat.
Ja, ist immer noch Heimat. Heimat ist ja in einem. Das geht ja nicht weg, nur weil man nicht mehr drin wohnt, ja, oder in der Stadt wohnt. Ich bin super gern in Stuttgart und immer sehr erstaunt, was hier alles passiert, welche neuen Bauten stehen und trotzdem noch, dass der Hauptbahnhof so lange braucht. Also das macht sich in meinem Kopf, kommt das irgendwie nicht so richtig zusammen.
Ja, nicht nur in deinem Kopf nicht.
Okay.
Ja, Stuttgart wird gerade schön auf links gedreht quasi und das schon seit vielen, vielen Jahren für sehr, sehr viel Geld. In Stuttgart-Zatzenhausen leben deine Eltern noch. Und wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen. Du hast gesagt, du siehst sie regelmäßig, du besuchst sie natürlich. Du hättest sie aber eigentlich gerne ein bisschen näher bei dir. Du wohnst in Bayern, westlich von München.
Ja, München, genau.
Warum hast du es nicht geschafft, sie zu dir zu ziehen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, desto älter Menschen werden, desto, merke ich ja selber an mir, desto mehr mag man seine Umgebung, seine Gewohnheiten. Und ich glaube, auch meine Eltern fühlen sich da einfach sicherer, wo sie wirklich jetzt auch seit über 50 Jahren sind. Die fühlen sich da einfach wohl, sicher. Und das ist auch ein schönes Zeichen. Ich meine, die sind ja als Gastarbeiter hierher gekommen aus Kroatien und die wollen auch nicht mehr dahin zurück. Die fühlen sich einfach wohl in Stuttgart-Zatzenhausen.
Du hast gesagt, deine Eltern kamen aus Kroatien, ich glaube Mitte der 60er Jahre.
Genau.
Und haben hier dann richtig was aufgebaut und vor allem natürlich drei wunderbare Töchter bekommen. Wenn du sagen würdest, was haben deine Eltern dir so mitgegeben an Werten, von denen du jetzt noch profitierst oder die weiter in dir arbeiten, was würdest du da sagen?
Erstmal immer ehrlich sein. Also das war bei meinen Eltern immer ganz wichtig. Und ich habe auch gemerkt, damit fährt man auch am besten und schläft auch ganz gut. Ja, ich hatte mal so eine Phase, das kann ich ja jetzt sagen, während meiner Ausbildung, da habe ich ein paar Mal blau gemacht und habe da so Ausreden erfunden. Und die mussten dann ja auch immer standhalten. Dann habe ich mich gar nicht mal ans Telefon getraut, wenn das geklingelt hat. Und dann habe ich gesagt, nee, bleib bei der Wahrheit. Mhm. Da fährt man am besten, da weißt du immer, was du erzählst, musst nie bei jemand anderen überlegen, was habe ich dem erzählt. Darum, Ehrlichkeit ist ein ganz großes, wichtiges Thema. Dann, ich bin super pünktlich, bin ich auch stolz drauf, weil das ist, wie ich gemerkt habe, auch nicht immer selbstverständlich. Und wir sind fleißig.
Ja.
Das ist auch sowas. Mein Vater wollte hier herkommen, hatte die Möglichkeit, in Deutschland was zu erreichen. Und das hat er wirklich, ist auch ganz stolz drauf, dass er in seiner ganzen Arbeitskarriere nicht einen Tag krank war.
Wow. Was hat er gearbeitet?
Entschuldigung, ich habe einen Fröschle im Hals, gell? Ich nehme mal ein Schluck Wasser.
Wasser, genau.
Mein Vater hat bei der Stadt Stuttgart war angestellt, hat da LKW gefahren für die Müllabfuhr. Dann hat bei einem Getränkeladen gearbeitet, bei einer Metzgerei. Also meine Eltern, ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem sie nicht gearbeitet haben. Meine Mutter hat den Getränkemarkt gehabt, hat aber auch nachts Schichtarbeit gemacht. Also meine Eltern haben immer, immer gearbeitet. Das haben wir so vorgelebt bekommen. Und das ist bei uns auch so. Und da muss ich mich selber oft bremsen, dass ich auch sage, nee, jetzt ist mal Zeit, in der du einfach nichts tust. Mhm. Aber das war so ein bisschen verpönt, weißt du, damals. So nichts tun ist gleich faul sein.
Merkt man lange, ne? Sowas halt lange in einem nach, wenn die Eltern einen da so geprägt haben. Du hast deine Ausbildung angesprochen, Groß- und Außenhandelskauffrau.
Ja, beim Eisenhaler habe ich das damals gemacht. Wirklich 3 Jahre da eine Ausbildung gemacht und auch viel gelernt. auch beruflich, was ich vielleicht nicht machen möchte. Mhm. Ja, aber trotzdem, ich sag auch bei all den Dingen, die vielleicht einem nicht gefallen, man nimmt überall was mit.
Ja, jetzt kann ich mir aus guten Gründen überhaupt nicht vorstellen, eine Modelkarriere einzuschlagen. Mich hat tatsächlich auch keiner gefragt damals.
Schade.
Ja, schade eigentlich. Wie ging das bei dir los? Also da war diese seriöse, ganz bodenständige Ausbildung, die du gemacht hast beim Eisenhaller.
Eisenhaller.
Beim Eisenhaller. Und wann kam dann diese Glamour-Welt zu euch? Das klingt ja erstmal alles ganz bürgerlich und ganz stabil.
Ja.
Und dann kommt plötzlich einer und sagt, hier, Mailand, da dieses, der Laufsteg. Das ist ja ein totaler Bruch eigentlich.
Ja, ich bin ja auch tatsächlich innerhalb von 2 Wochen 2-mal angesprochen worden. Erstmal von einem Fotografen aus Stuttgart und dann einmal von einem Model-Scout aus Paris. Und ich wusste erst gar nicht, was wollen die denn eigentlich von mir? Also ich habe mich jetzt auch nie, dass ich gedacht habe, oh, ich bin schön oder irgendwas. Also ich war einfach ein junger Mensch, der gearbeitet hat, aufgewachsen ist. Irgendwann, ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich, 17, auch noch gar keinen Freund. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie als shiny girl empfunden, ja. Und dann kommt dann einer an und spricht dich an. Das habe ich dann zu Hause erzählt. Meine Eltern so oder meine Mutter, auf gar keinen Fall, nee. Dann passiert da was und man hört da nur Geschichten. Nee, du bleibst bei deinem Bürojob in Stuttgart. Aber ich habe ja eine ältere Schwester, die 9 Jahre älter ist und die so, Model, super, musst du unbedingt machen. Jetzt sind Topmodels, die sind gerade voll im Trend. Da gab's, das war ja auch die Zeit, wo Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell so groß geworden sind. Und meine Schwester hat gleich zu träumen angefangen und hat gesagt, das musst du unbedingt machen. Und da habe ich mir nichts gedacht. Aber dann, als ich das 2. Mal angesprochen worden bin, hat sie gesagt, das machen wir jetzt. Und dann ging das relativ schnell. Ich habe die ersten Fotos gemacht. Ich bin gleich voll eingestiegen in die Katalog-Fotowelt. Also nicht, wie meine ältere Schwester sich das vorgestellt hat, irgendwie in New York, Paris, sonst was. Erstmal in Karlsruhe im Fotostudio oder auch in Pforzheim. Und so hat es Step by Step angefangen. Und dann habe ich mich da reingearbeitet und habe echt gut gearbeitet. Wurde lustigerweise so mit 18, 19 eher immer gestylt wie eine 30-Jährige, weißt du, die Haare hochgewickelt, eher auch mal eine Küchenschürze fotografiert, also überhaupt nichts glamorous am Anfang. Und dann habe ich mich da so reingearbeitet, obwohl das ist eigentlich alles passiert. Und dann fing es auch mit den Reisen an und dann kam ich erst nach Mailand.
Dann kam Mailand.
Dann kam der
die
Glamour.
Modestadt.
Aber auch nicht wirklich.
Aber man muss natürlich am Anfang schon sicherstellen, dass es seriös ist und dass man nicht irgendwo reingerät, weil die Geschichten, die deine Eltern da ja so vermutet haben, die gibt es ja tatsächlich.
Aktenzeichen XY,
so.
Das war die Sendung, die wir immer freitags geschaut haben, ja.
Monika verließ das Haus um 7 Uhr. So, ja, so ging es los, man wusste, Monika kommt nie mehr zurück. Du bist zum Glück zurückgekommen, du konntest diesen Weg dann gehen. Ab wann hast du denn gemerkt, okay, ich muss oder möchte nicht mehr zurück zur Eisenhaller, sondern ich möchte tatsächlich Mailand, Paris und soweit es halt geht.
Was mir so gut gefallen hat, war eigentlich gar nicht der Job, weil der war ja auch ziemlich plump, muss man ja sagen. Morgens die Heißwickler in die Haare bekommen, Kilo Make-up ins Gesicht, dann irgendwelche Klamotten angezogen, Klamotten gewechselt, Klamotten angezogen, aus, an, aus, anziehen. Das war gar nicht das Besondere. Aber was das Besondere war, die vielen Menschen, die ich dann kennengelernt habe. Ja, die habe ich ja in meiner Zeit in Stuttgart so gar nicht kennengelernt. Ich habe Models aus Amsterdam kennengelernt, aus Brasilien, aus der Türkei, querbeet. Und das hat mir gefallen, dieses. Und die waren alle so offen und freundlich. Und viele behaupten ja immer, ja, unter Models geht's ja total wild ab, stutenbissig, die mixen sich, die der Haarfarbe irgendwie verändern, sie schneiden Haare ab. Überhaupt nicht. Das war richtig nett, ja. Und durch die vielen Reisen durfte ich auch verschiedene Kulturen kennenlernen.
Konntest du diese Reisen denn wirklich als Reisen genießen oder wird man dann nur von Hotel zum Set und vom Set zum Hotel und wieder in den Flughafen geschoben? Oder kann man wirklich reisen und auch was kennenlernen?
Doch, damals schon. Und ich habe mir doch immer die Zeit genommen, wenn man in der Mittagspause, wenn die Sonne hochstand, früher war das so, da gab es noch keine Bildbearbeitung. Ne? Wer morgens wirklich von Sonnenaufgang bis 11 Uhr fotografiert, bis die Sonne stand und dann dann ab 16 Uhr wieder. Und alle sind irgendwie schlafen gegangen und ich bin wirklich auf Stadterkundungstour gegangen, weil ich bin ziemlich neugierig. Also es hat mich schon immer interessiert und dadurch habe ich schon Städte und andere Länder auch kennengelernt, bin essen gegangen. Ich bin einmal, das ist eine super lustige Geschichte, da waren wir in Südfrankreich und dann bin ich, wir waren da ein Hotel und dann vorne war der Strand und da war ein Beachclub. Und ich bin da immer für mich, ne, ich kannte nur Kroatien-Urlaub, wenn ich an den Strand wollte, bin ich an den Strand gegangen. So bin ich da auch immer reingegangen und habe ich gedacht, oh cool, die machen mir die Liegen zurecht und kriege ich noch ein Handtuch und ein Wasser steht da. Bis ich gecheckt habe, ab dem dritten Tag, dass das ein Club war, ein bezahlter Beachclub, aber ich bin mit so einer Selbstverständlichkeit da reingegangen, dass die gedacht haben, ich gehöre dazu und bin Mitglied in dem Beachclub, musste nie was zahlen, ja. Ab dem Moment, wo ich es gewusst habe, habe ich es mich natürlich nicht mehr getraut, ja. Aber so bin ich damals durchs Leben gegangen und hat auch alles gut geklappt.
Eine Leichtigkeit, die dich, glaube ich, auch heute noch auszeichnet.
Ja.
Merkt man auch gleich, sehr unkompliziert, gehst total schön auf Leute zu. Das hat dir sicher damals auch schon geholfen, weil du vorhin gesagt hast, diese Geschichten über Models und diesen gnadenlosen Konkurrenzkampf, dass du das nicht erlebt hast. Wirklich nicht oder erfreulich selten, weil man hat die Geschichten ja gehört.
Oder vielleicht, weil ich nicht als Konkurrenz gesehen worden bin. Ja, kann ja auch sein. Ich glaube, weil ich auch ein umgänglicher Mensch bin. Ich möchte nie jemandem was Böses. Wenn ich jemanden kennenlerne, bin ich immer neugierig. Wie ist der? Ist der nett? Ist er freundlich? Also ich gebe jedem gleiche Grundrespekt, egal ob er prominent ist, nicht prominent, und dann kann er sich's entweder verbauen oder er kann sich's weiter erhalten, ja. Also darum gehe ich, das offene Herz, also dass man immer offen auf Leute zugeht, das behalte ich auch immer so bei.
Und wie war das dann finanziell?
Oft ist auch, ja, aber auch enttäuscht worden, ne?
Tatsächlich?
Ja, klaro. Aber ich mache trotzdem weiter.
Hat dich also nicht bitter gemacht, wenn's mal schief ging?
Nee. Man bleibt offen, das ist gut.
Wie war das damals finanziell? War das das große Geld, das da verdient werden? Du hast ja gesagt, es war schon so die Hochzeit der Topmodels. War das so, dass du deinen Eltern sagen konntest, so, hier, schaut mal, mein Kontostand, erstaunlich.
Ja, also erstaunlich ist ja schon, dass ich damals, jetzt aufgepasst, auf an einem Tag so viel natürlich bekommen habe, wie einen ganzen Monat in meiner Ausbildung. Aber da war ja noch nicht die Krankenkasse gezahlt, da waren die Steuern noch nicht gezahlt. Also das ist ja dann ganz gefährlich, einem jungen Menschen plötzlich viel, dass er viel Geld überwiesen bekommt. Und dann nach so einem Jahr kommt mal das Finanzamt und dann möchtest du auch Vorkasse und dann musst du dich irgendwie krankenversichern. Und dann ist es schon eigentlich von Vorteil, wenn man im Schwabenland groß geworden ist und weiß, wenn man ein bisschen Geld zur Seite legt, ist es sehr hilfreich. Aber ich habe für sehr viel Schmarrn, muss ich auch sagen, sehr viel Geld früher ausgegeben, wo ich heute denke, mei oh mei, aber hat's auch gebraucht.
Was hast du dir, was war das Unvernünftigste, was du dir in der Phase gekauft hast?
Ich bin ja auch in einen Autohandel reingegangen und dann hat er mir ein Angebot gemacht und habe ich das gleich unterschrieben, wo ich denke, wo heute mein Mann sagt, ja, aber da ist noch was drin und da die Ausstattung brauchst du nicht.
Da kriegt man noch Fußmatten dazu.
Ja, also da war ich schon auch naiv oder denke, oder ich habe gedacht, so Designer-Klamotten, die brauche ich jetzt unbedingt, wenn das jetzt ein neongelbes Top irgendwie von Deutsche Gabbana, das werde ich super haben und dann trägst du es nur eine Saison, weil in der nächsten Saison siehst du lächerlich damit aus. Also ich weiß jetzt schon die Vorteile von einer Klamotten-Grundausstattung mit guter Qualität sehr zu schätzen.
Was sich jetzt so auf der einen Seite so glamourös anhört und auch so natürlich ein bisschen unvernünftig, wie auch nicht in dem Alter. Und dann andererseits das Elternhaus, das ja so ganz bodenständig ist und wo halt das Arbeiten und die Disziplin auch so im Vordergrund stand. Hat sich das gebissen? Haben deine Eltern mal so eine Phase gehabt, wo sie nicht mehr verstanden haben, was du da eigentlich treibst?
Ja, also es gab auch in meiner Mutter, also mein Vater fand es eigentlich bis zur Bachelorette, ich war ja die erste Bachelorette im deutschen Fernsehen, bis dahin fand er eigentlich alles gut, weil er ja gesehen hat, ich verdiene gut, ich reise rum. Bis dahin fand das gut und dann habe ich ja die Bachelorette gemacht. Da hat er nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, bist du junge, schöne Frau, findest doch auch so einen Mann. Da habe ich gesagt, ja schon, aber irgendwie, ich denke, ich bin Model und dann TV und ich habe mir darüber damals gar keine Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, das gehört dazu.
Ja, halt Showbusiness.
Für die Showbusiness. Ja.
25 Männer haben damals um dich gepoolt.
Schon brutal.
Ist aber keiner übrig geblieben. Hast du zu irgendeinem noch Kontakt von denen?
Nein, aber auch schon damals nicht. Ich war echt überfordert. Ich muss dir sagen, ich finde es eigentlich auch so unfair, dass damals 25 Männer in einer Villa zusammengelebt haben. Die haben sich austauschen können, die hatten voll den Spaß. Und ich alleine, weißt du, das ist doch auch, man hat doch wenigstens eine Freundin oder so dabei, wo einem hilft. Aber ich war komplett an dem ersten Tag schon, dann steigt aus 25 Männer aus, die musst du dir erstmal merken. Und du gehst nur im Kopf durch, ei. Und du bist so überfordert als 27-jähriges Mädel da. Damals dachte ich, ich bin schon zu alt, aber heute denke ich, ich war einfach nur eine junge Frau. Ja, ich war total überfordert und da hätte auch nichts daraus werden können.
Aber war natürlich Showbusiness, war eine Show, die dir auch so, du hattest dann den Fuß in der Tür, was Fernsehen anging. Gab es da Projekte, die du bereut hast? Es gab zum Beispiel das Model und der Freak. Da hast du fürchterlich Haue bekommen in der Presse. Da wurde völlig angefeindet, dieses Format. Du als schönes Model hast dich da eher nicht ganz so attraktiven Herren angenommen.
Die waren schon attraktiv, aber es war nicht sichtbar durch das viele Haar und viele Bart.
Du hast es freigelegt, dann die Attraktivität.
Ja.
Also da gab es Haue. Hast du das mitbekommen damals richtig?
Ja, ich habe das ja mit Giannaina Zarella auch zusammen gemacht. Und wir heute sagen wir auch, das war doch schon der Wahnsinn, wenn einer dann gesagt hat, hey, ich habe Höhenangst. Und wir so, okay, dann machen wir gleich eine Mutprobe, dass er jetzt von 100 Metern irgendwie runterspringen muss mit einem kleinen, dünnen Seil. Aber das waren ja auch, wir waren da auch so, ja, unbedarft, haben gedacht, boah, cooles Format, das Model und der Freak hört sich mega an. Wir haben da gar nicht so an die anderen gedacht, sondern wir machen ein schönes, unterhaltsames Format. Trotzdem waren die Haue noch wirklich annehmbar. Also wenn ich heute lese, was da in der Kommentarspalte so teilweise bei Sendungen los ist, dann das macht mich wirklich traurig, weil ich denke so, wie kann man so viel Hass irgendwo hin projizieren, was ja jetzt eigentlich nur eine Unterhaltungssendung ist. Ja.
Damals waren es tatsächlich noch die Zeitungen, die konnte man dann auch vielleicht weglegen oder einfach nicht kaufen. Ja. Heute ist es natürlich ein echter Sturm.
Ich bin froh, dass es damals noch kein Social Media gab. Wäre bestimmt auch übel gewesen. Aber man muss auch damit lernen, umzugehen. Das habe ich auch für mich gelernt. Also wenn man da das wirklich so erträgt und trotzdem dranbleibt, dann macht es auch einen. Man härtet da ein bisschen ab, wie du vorhin gesagt hast. Da wird man vielleicht ein bisschen bitter oder abgehärtet. Da nimmt es nicht persönlich.
Ja, man muss sich natürlich immer wieder sagen, es ist tatsächlich Showbusiness, muss ja keiner gucken. Also wird natürlich manchmal auch sehr, sehr ernst genommen.
Ja, klar, weil jeder projiziert ja irgendein Bild von sich selber dahin und denkt, fühlt sich getriggert. Und immer wenn man sich getriggert fühlt, ne, darf man mal schauen, warum ist es so. Und das hat selbst viel mit einem dann zu tun.
Weil du gerade Giannaina erwähnt hast, Giannaina Zarella, habe ich sofort auf deine Stirn geguckt. Du bewegst deine Stirn, weil Giannaina war hier bei mir und hat gesagt, ich gebe dir nur einen Beauty-Tipp, bewege deine Stirn nicht. Und bin sofort dran gescheitert, weil ich natürlich immer die Stirn runzeln muss und da geht auch ganz viel Emotion durch die Stirn. Bin froh, dass du sie bewegst, weil Giannaina hat, glaube ich, keine Falte an der Stirn, weil sie da die Muskeln quasi abgeschaltet hat.
Ja, das kann sein, dass sie die abgeschaltet hat. Ist ja jetzt gerade ein ganz großer Trend auch, dass man sich da die Kleber hinmacht abends, dass du die nicht ziehen kannst. Und dann habe ich auch schon probiert, dann machst du dir die Kleber ab und die Falten sind dann tatsächlich weniger.
Wie lange?
Ja, genau, wie lange? Das ist die Frage. 10 Minuten und dann ist die Bewegung wieder da. So ein bisschen Gesichtsfasching mag ich doch schon gerne, wenn man was bewegen kann.
Ich bin da immer völlig fasziniert, weil es natürlich überhaupt nichts mit meiner Lebenswelt zu tun hat. Aber als Giannaina gesagt hat, nicht die Stirn bewegen, dann bleibst du jung und frisch. Hat bei mir schon mal überhaupt nicht funktioniert. Wahrscheinlich auch zu spät eingestiegen bei diesen.
Ja, gut, ich kann es auch nicht steuern. Ich kann es nicht steuern. Manche, man kann es abschalten durch andere Mittelchen.
Du hast diesen Showbiz-Teil gemacht und sagst, du bereust da auch nichts. Da waren bessere und weniger gute Sachen dabei.
War bessere, war schlechtere. Wie meine Mutter immer gesagt hat, wenn jemand zu meiner Mutter ein Kompliment gemacht hat, wir sind ja drei Töchter, und die immer gesagt hat, wenn die uns so gesehen haben, oh, Frau Ivanchan, Sie haben aber drei hübsche Töchter. Dann hat sie immer gesagt, gibt bessere, gibt schlechtere. Hat uns immer so gegroundet. Die wollten nie, dass wir irgendwie abheben. Mhm. Und so sind wir aufgewachsen. Und so ist es ja. Gibt Schlechteres, gibt Besseres.
Aber schön, wie die Mutter das dann sagt. Das klingt schön. Du hast dann später, hast du dich weiterentwickelt, hast zum Beispiel auf Ernährungsberatung
das habe ich gelernt,
gesetzt, ja, und das gelernt.
Aus Interesse, nicht, dass ich den Beruf ausübe, sondern einfach aus Interesse. Wie gesagt, ich bin super neugierig und das ist so ein Charakterzug von mir. Wenn ich was sage, möchte ich auch immer, dass das Hand und Fuß hat. Ja? Ja. Es gibt nichts, was ich schlimmer finde, als wenn jemand Behauptungen aufstellt oder auch Gerüchte verstreut über jemanden, der was, ich habe da was gehört oder das muss so und so sein. Und dann sage ich mal, woher weißt du das? Hat das irgendwie einen Beleg, ja? Und wenn dann nichts kommt, dann bin ich da, reagiere ich ein bisschen allergisch darauf. Darum ist es mir auch immer wichtig, wenn ich was erzähle, dass es Hand und Fuß hat. Und mich interessiert Ernährung damals aus den Gründen irgendwie, um schlank und gut aussehen zu sein. Und
jetzt, wenn man nämlich Ernährungsberatung oder das Thema Ernährung und Models, da ist man natürlich relativ schnell dann am Thema Essstörung. Hast du das erlebt? Musstest du da auch durch?
Also ich sag dir, mein faszinierendes Erlebnis war damals in Mailand. Ich bin ja nach Mailand dann zum Modeln gekommen. Und ich komme ja aus einer kroatischen Familie. Da war immer, bist zu dünn. Ich bin damals Familienurlaub in Kroatien, alle immer gesagt, weil ich bin ja groß, ich bin ja 1,80, ne? Und dann immer, ist zu dünn. Und dann haben mich die Tanten, Omas, alle immer gefüttert und die muss mehr essen. Es war immer ein Thema, weil ich zu dünn war. Und dann kam ich nach Mailand und dann sagen die zu mir, you're very beautiful. You have to lose weight. Also du siehst schön aus, aber du musst abnehmen. Gewicht verlieren. Ja. Fand ich faszinierend. Sagt das erste Mal zu mir jemand, ich muss abnehmen. Fand ich damals cool.
Kann aber übel werden.
Pass auf. Und dann sagen die, no cheese, no bread, no pasta. Also kein Käse, kein Brot, keine Pasta. Da bist du in Mailand und dann sollst du, und dann in jeder Bäckerei die geilsten, besten Focaccias, alles steht da, die beste Käse und Pasta. Und ich so, aber cool, nö, werde ich nicht anfassen. Und dann Modelkolleginnen nur Thunfischdosen und grüne Bohnen gegessen. Habe ich auch gemacht. Aber an was habe ich nur gedacht? An Brett, an Cheese, an Pasta. Mhm. Und lustigerweise, also was heißt lustigerweise, habe ich wirklich die Sachen, dann wirklich auch Thunfisch und grüne Bohnen gegessen, aber nur an das andere gedacht. Und dann habe ich gedacht, okay, kann ich mir mal gönnen jetzt so ein Brot? Da habe ich sofort zugenommen. Das erste Mal, dass ich zugenommen habe. Mhm. Hat meinen Eltern sehr gut gefallen, der kroatischen Verwandtschaft sehr gut gefallen, der Modelagentur nicht. Aber in meinem Kopf war plötzlich nur Essen, was ich nicht darf, was ich darf. Und dann habe ich das ganz schnell auch wieder gelassen.
Das ist dir gelungen, weil das ist genau, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich der Weg in die Essstörung und in die Krankheit. Und da, du wirst Kolleginnen kennen, die bis heute wahrscheinlich drunter leiden.
Auch nicht nur Modelkolleginnen. Ich kenne eigentlich mehr auch, man denkt, das hat immer was mit Model zu tun, Model sein zu tun. Aber ich kenne viele Frauen und es tut mir unheimlich leid, die in so einer Zwangsstörung sind, Essstörung sind, Magersucht, Bulimie. Und es tut mir total leid, aber es hat nicht nur was mit Modeln zu tun. Mhm.
Aber wahrscheinlich begünstigt natürlich diese Körperarbeit.
Oft sind Frauen sind Models, weil sie die Genetik auch haben. Das darfst du auch nicht vergessen. Und dann sind ja, früher ist ein Model, sage ich, nicht älter als 25 in der Branche gewesen, weil natürlich dann oft Kurven dazugekommen sind und dann wurden die ausgetauscht. Heute ist das Gott sei Dank nicht mehr so und Kurven sind ja auch erwünscht bei Frauen und das ist auch schön so. Heute ist alles ganz anders als wie vor 20 Jahren. Und da waren auch viele Vorbilder auf Magazinen, die andere Frauen natürlich dazu angeregt haben, sich eine ungesunde Ernährungsweise anzueignen. Aber auch viele Magazine haben Schuld daran. Also wenn ich da nur damals auch ein großes B-Magazin, ich möchte niemand bashen hier, aber dann gab es dann nur die Ananas-Diät, Eier-Diät. Und es war einfach eine zu einseitige Ernährung und einfach auch schlecht für den Körper.
Gruselig. Jetzt nehme ich die Ernährungsberaterin hier natürlich auch in die Pflicht. Wie würdest du heute sagen, oder was ist dein Weg, dich zu ernähren und auch etwas, was du guten Gewissens rausgeben kannst? Ich denke mal, es richtet sich jetzt nicht nur an Frauen.
Ja.
Wir dürfen auch mitessen.
Also man sollte nie mit einem Hungergefühl ins Bett gehen. Hungern ist wirklich ein schlechter Wegbegleiter, weil wenn du hungerst, dann hat dein Körper einen Mangel. Mhm. Also es ist ja ein Hungergefühl, ist ja wirklich was, wo es sagt, hey, ich brauch was zu essen. Nur das Problem ist, viele haben mit einem vollen Bauch noch ein Hungergefühl, ja. Sind vollgefuttert, haben sich irgendwie was gegessen. Und da sage ich ja auch immer, dein Körper hat noch nicht das Richtige bekommen, was er braucht. Mhm. Ja. Und mein Motto ist mehr, aber nicht mehr an Massen, sondern mehr an Nährstoffen. Schon richtig mal sich damit auseinandersetzen, was braucht denn ein Körper? Und ich hatte heute schon ein Interview, wo Mythen, wo man früher gemacht hat, was man heute nicht mehr macht. Zum Beispiel, ich war das erste Mal in den USA mit 20 Jahren und war, also das ist jetzt dann auch 27 Jahre her, fasziniert, was alles fettfrei gibt. Also fettfrei Milch, da war Milch, die sah aus wie Wasser. Ich habe damals Milch noch in Zatzenhausen, gab es einen Bauer, da habe ich für 2 D-Mark 2 Liter Milch gekauft. Ja, das war richtig, das war dagegen Sahne. Mhm. Ja, und da war alles fettfrei. Fettfreie Joghurts, die haben überhaupt nicht geschmeckt, alles so nur.
Ja, die wurden ja immer dicker mit ihrer Fettfreiheit.
Aber die Menschen waren nicht fettfrei, ich mache Anführungsstriche. Und das hat mich immer so gewundert. Und das haben da so viele Mythen, dass wir kein Fett verringern. Wir brauchen Fett, wir brauchen gesundes Fett. Ja, wir brauchen Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate. Aber was wir Frauen auch total vernachlässigen, sind die Proteine. Weil wir denken immer, das hat irgendwas mit Fitnessstudio, Bodybuilding zu tun oder nur mit Eiweißshakes. Und das ist, was ich so ein bisschen vernachlässigt habe. Und da habe ich schon so Mitte 40 gemerkt, oh, da hat sich bei mir vorne ein bisschen ein Bäuchchen und hinten der Po ein bisschen weniger geworden. Und nachdem ich da auch ein bisschen mehr Protein wirklich auf meinen Speiseplan integriert habe, habe ich erstmal gemerkt, boah, wie schwer es überhaupt ist, so viel zu essen an Proteinen. Und da war ich so pappsatt. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl, wenn man satt ist.
Aber du versuchst es über Lebensmittel dir zuzuführen? Oder hast du auch, wie ich es bei vielen jetzt sehe, und ich bin da etwas überrascht, dass da so Tonnen mit Eiweißpulver plötzlich in der Küche stehen?
Ja, weil es braucht natürlich auch Zeit, ja, sich die Sachen einzukaufen, das Wissen, wo ist überall Eiweiß drin, das Wissen. Und dann auch das sich zubereiten, da ist natürlich einfacher, sich einen Shake zu machen. Mhm. Das verstehe ich schon, ja.
Also machst du auch?
Nicht so oft, weil ich mag lieber essen, muss ich ehrlich sagen. Und dann ist mir meistens, die meisten Shakes sind mir auch zu übersüßt. Dann habe ich immer gedacht, warum gibt es eigentlich nur süße Shakes? Warum gibt es denn eigentlich nicht auch mal mit Tomatengeschmack oder Suppegeschmack so ein Shake? Wäre vielleicht ein Geschäftsmodell.
Du bist doch sehr geschäftssüchtig.
Mann.
Da blitzt was auf in deinen Augen. Ich habe es gerade genau gesehen.
Aber ich esse zum Beispiel super gern Eier auch. Und meine Eltern, die hatten lange Zeit Hühner, jetzt leider nicht mehr in Zatzenhausen. Aber ich kaufe trotzdem, auch in Zatzenhausen haben wir Bauern, schöne, gute Hühnereier, die auch Hühner, die richtig im Dreck gegessen haben, damit man auch richtige B-Vitamine kriegt. Und ich habe immer eine Frage, vielleicht kannst du mir die mal beantworten. Warum wird auch zum Beispiel aus der veganen Küche immer Eier gestrichen? Es kann doch nicht nur wegen der Massentierhaltung sein, weil man bekommt auch tolle Eier. Warum wird immer Eier gestrichen? Ist doch so gut für uns.
Ich esse alles in Maßen, also und versuche tatsächlich sehr ausgewogen mich zu ernähren. Deshalb, ich kenne keine Verbote. Ich weiß es nicht.
Ja, ich finde es so schade. Ich habe da mal so einen guten Gag gehört, dass manche auch wegen Fett das Eigelb wegmachen und immer dem Hund oder die Katze das Eigelb geben und dann der Hund oder die Katze dann wunderschön glänzendes Fell hat und der Mensch selber das spröde Haar oder auch keine.
Oder keine, du bläutest.
Entschuldigung.
Bei mir liegt es nicht daran, dass ich der Katze die Eier gegeben habe. Das kann ich schon mal ausschließen. Nee, aber ich nehme an, dass Veganer eben sagen, Respekt vor den Tieren.
Finde ich auch wichtig.
Keine
das finde ich ja auch
Produkte.
Wichtig, aber trotzdem so glückliche Hühner auf dem Hof, die dann ihr Ei so legen, so plupp, Ist doch was Schönes.
Und dann nimmt man es ihnen weg.
Ach, so siehst du das.
So sehe ich das. Jetzt mal stellvertretend für die, die keine Eier essen oder, okay, oder vegan leben. Okay. Aber ich bin kein Experte, muss ich
aber
sagen.
Aber vielleicht können mir die Leute das mal beantworten, die vielleicht vegan leben. Weil ich habe es auch eine Zeit lang versucht.
Ja.
Und für mich habe ich gedacht, oh, so ein Käseersatzprodukt finde ich nicht lecker. Ich finde auch nicht so ein Eiersatzprodukt lecker. Mhm. Ich kann schon verstehen, dass man weniger Fleisch isst und auch mehr Hülsenfrüchte oder Pseudogetreide so ersetzt, dass man es zu sich nimmt. Aber die Eier, damit konnte ich mich nie anfreunden, Ersatzprodukte dazu nehmen.
Was ich in der Ernährungsberatung immer ein bisschen bedenklich finde, ist, dass eigentlich monatlich ein neuer Trend ausgerufen wird, meistens verpackt mit einem neuen Verbot, dass man eben sagt, du hast, wie du sagtest, in den USA war Fett völlig verpönt, dann waren es die Kohlenhydrate, die gestrichen wurden in verschiedenen Diätformen.
No carb, no carb.
Genau, ich habe jetzt bei dir mit Freude gehört, dass du bisher nichts ausgeschlossen hast.
Nee,
also du hast alle Elemente genannt, alles, was man braucht. Ist dir wichtig oder hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es den Menschen auch gut tut, die du beraten hast?
Nein, also ich merke einfach, dass man wirklich eine gute Balance haben soll und dass man sich schon auch ein Wissen aneignen soll, was einem auch selber gut tut. Ja, nicht nur, was ein Trend ist, sondern einfach, wie fühlst du dich, wenn du was isst? Oder wie schlecht fühlst du dich, wenn du hungern musst oder auch einen Mangel hast? Ja, also wenn es anfängt, dass deine Nägel brüchig sind, du vielleicht unreine Haut plötzlich hast und du kein Teenager bist, ja, die Haare spröde sind, dann kannst du schon mal dich damit auseinandersetzen, wie kannst du deine Ernährung verändern oder optimieren. Das ist auch ein schönerer Begriff. Und ich möchte auch immer nichts wegschließen, ich möchte nichts verbannen, aber ich möchte schon in zwei Kategorien so einordnen, dass ich sage, das Croissant mit der Marmelade ist für mich kein Frühstück, aber es ist für mich ein Genussmittel und ich gönne es mir auch ab und zu. Ne? Und ich muss es wissen, es hat nährstofftechnisch nichts, also könnte ich ein Blatt Papier hier essen. Aber es hat einen schönen Geschmack und es gibt mir was, ja? Und dann sehe ich das als Genussmittel an und nicht als Lebensmittel. Und das sehe ich schon, dass viele das eher als Lebensmittel ansehen. Ja. Und da möchte ich schon, dass da ein Bewusstsein da ist. Was sind Lebensmittel einfach auch, die uns auch Energie schenken, Vitalität, ja? Einfach, die uns auch gut durch den Tag bringen.
Ich merke ja immer, dass ich bei Frauen, die auch jetzt immer noch so wunderschön aussehen wie du und so in Topform sind, dass ich da immer ein bisschen den Verdacht habe, dass gar kein Croissant mehr in Frage kommt. Dass man das dann so sagt, der Genuss darf nicht zu kurz kommen, aber ist es nicht doch?
Darf ich dir in meiner Handtasche, in meinem Beutel, weil ich habe in der Kalverstraße eine ganz schöne Patisserie entdeckt, die glutenfreie Sachen hat und da habe ich mir ein Croissant geholt.
Noch ist es nicht gegessen, du hast
es nur
gekauft.
Doch, du kannst gucken, da ist schon mal was angekommen. Ich esse das auch und ich finde das ja auch, da macht auch die Dosis das Gift und man kann schon diese 80-20-Regel, ich finde zum Beispiel...
Was ist die 80-20-Regel?
Ja, und das erkläre ich jetzt. Ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt war Skifahren in Südtirol und da gab es ein Mega-Buffet, klar, ich esse meine Grundsachen, was ich weiß, ich esse morgens einen Quark und dann haue ich mir mega Kürbiskerne, Leinsamen, was da jetzt mittlerweile auch Gott sei Dank auch an den Hotelsbuffets so rumliegt. Das haue ich mir rein und dann zum Schluss trinke ich mit meinem Mann einen Kaffee-Chall mit einem Croissant. Das ist der Abschluss. Würde ich jetzt aber, und dann isst man manchmal auch mittags noch am Kuchenbuffet isst man und abends nach dem Abendessen dann noch das Dessert. Und irgendwie fand ich nach dem Urlaub, habe ich gemerkt, ja, jetzt ist ein bisschen wieder Zeit. Ich finde, das ist ein natürlicher Instinkt, dass man das Dessert jetzt dann doch wieder weglässt. Das Croissantchen auch vielleicht. Und den Kuchen am Mittag vielleicht einmal die Woche macht. Ja, ich finde, man hat doch schon da ein gutes Gespür, wenn man sich und seinen Körper kennt.
80-20.
Ja, 80-20. 20 Genussmittel, 80% richtige Lebensmittel.
Die man auch als solche erkennt. Das ist ja immer so der Trick, ne? Dass man sagt, das, was die Oma noch als Lebensmittel erkannt hätte, das Essen und alles andere, was so aus der Packung kommt, lieber nicht.
Entschuldigung, was für mich ein schöner Luxus ist, früher bin ich gern so in Boutiquen shoppen gegangen, wie meine Geschichte erwartet, aber ich mag jetzt total gern auf den Markt gehen. Also so ein richtig, bei uns gibt es mittwochs und samstags einen Markt. Und da gucke ich mir auch an, was es da alles gibt. Und dann, wir haben ja so eine schöne Vielfalt, ja. Und mittlerweile auch, weil viele immer sagen, gesunde Ernährung kostet viel, finde ich absoluter Quatsch. Also auch bei den großen Discounterketten ist, wenn man reinkommt, es gibt wirklich eine schöne Anzahl, Vielzahl an Nahrungsmitteln, die wirklich Nahrungsmittel sind. Und die kann man sich auch kaufen und auch, ja, auch an Bioprodukten wirklich zu guten Preisen.
Mhm. Schließen wir das ab, indem ich dich nochmal nach wirklich Dingen frage, wo du sagst, das ist für mich ein No-Go. Also Croissant, das Dessert, das schön gemachte, da bist du interessiert. Ja. Was geht für dich gar nicht?
Also du siehst gerade, ich schenke mir gerade Wasser ein, was ich absoluten Graus finde und auch meinen Kindern immer sage, bitte nicht, sind diese ganzen fancy Softdrinks mit übermäßig Zucker und Farbstoffen. Ich finde das sowas von ekelhaft. Ja, also ich finde, das sollte auch echt verboten werden. Ja, auch irgendwelche Bubble Teas, wo dann nochmal in Kugeln Sirup drin ist. Also diesen extremen Süßgetränke in großen Dosen und super ansprechend auch für Jugendliche mit Graffiti-Schriftzügen gemacht. Das finde ich echt fies, ja, auch von der Industrie, dass das so den Kindern, Jugendlichen auch angepriesen wird, dass es ihnen Energy schenkt. Weil das ist auf Dauer, klaut es ihnen einfach Energy.
Verbot.
Das ist so für mich wirklich ein No-Go. Und auch diese ganzen Zuckerzerealien, die es dann in den bunten Regalen gibt. Ich habe es auch mit meinem Neffen mal gehabt. Der habe ich gesagt, solltest schon mal auf deine Ernährung achten, ne? Und dann hat er gesagt, was soll ich denn sonst noch machen? Ich frühstück doch schon immer gesund und hat mir so eine Zerealienmarke genannt. Aber warum hat der das gedacht? Der hat das einfach ein Bild von der Werbung gehabt, wie eine junge Frau und ein Mann durch ein Weizenfeld laufen und sagen, mein tägliches Frühstück. Ja, also das finde ich schon sehr bedenklich, wie die Werbung teilweise auch ist.
Mhm. Wenn du sagst, Energy Drinks verbieten, Verbote machen es natürlich noch spannender.
Ja,
deshalb
aber
ist
dass
das,
wir darüber
ich,
reden.
Schwierig. Ja.
Darüber reden.
Ja.
Auch ich versuche mit meinen Kindern darüber zu reden. Ich würde es so auch mit Süßigkeiten oder so, ich verbiete es ihnen nicht, weil ich weiß, wie du richtig sagst, wenn meine Eltern mir was verboten haben, damals sind wir nicht zu McDonald's gegangen. Ich achte ja auf die Werbung. Und da war für mich, meine Eltern waren das erste Mal ohne uns im Urlaub und ich habe 2 Wochen, glaube ich, nur davon gegessen. Ey, ich hatte so, die Haut war schlaff und fahl. Ich habe mich echt nicht gut gefühlt und ich habe mich also so auf den Eintopf meiner Mutter gefreut, als sie wieder zurückgekommen ist. Man muss die Erfahrung schon auch mal machen.
Ja, klar.
Und darüber sprechen, dass, wenn es einem vielleicht nicht gut geht, es an der Ernährung liegen könnte.
Mhm. Also Ernährung, wichtiges Thema für dich. Jetzt hast du
sehr wichtig, ja,
ein Buch geschrieben, auch da spielt die Ernährung nachher wieder rein, aber du hast im Prinzip ein Buch übers Älterwerden geschrieben.
Ja.
So habe ich es jetzt mal für mich interpretiert, weil es geht um die Wechseljahre.
Auch.
Und zwar der Frau.
Ja.
In dem Fall. Gibt ja auch die Wechseljahre bei den Männern.
Ja, läuft anders ein bisschen ab.
Genau, aber
ja.
ich hab das Buch mit großem Interesse gelesen. Ein paar Kapitel habe ich dann tatsächlich ein bisschen überflogen, nur weil
den
sie mich,
Periodenunfall
so,
in Berlin.
Weil sie mich nicht so direkt angesprochen haben. Aber es geht natürlich im Grunde, und das finde ich spannend, wie wir aufs Älterwerden schauen. Du bist 47 jetzt, du hast vorher die Rechnung selber mal aufgemacht, deshalb bin ich jetzt so frei.
Ich sage das auch gerne. Ja. Ich treffe aber immer noch Frauen, aber auch mehr Frauen, die einfach ihr Alter nicht sagen. Ich verstehe das nicht.
Ja.
Ich verstehe es nicht. Ich finde, das ist eine Zahl, ja, und die gehört ja dazu. Mhm. Denkt man, wenn man das Alter nicht sagt, dass, ich weiß gar nicht, was man dabei denkt. Was denkst du, was man dabei denkt, wenn man es nicht sagt?
Ich finde es albern, dass man auch immer so Kurven drehen muss irgendwie. Deshalb schön, dass es bei dir jetzt die 47 ist und die darf man auch sehen und hören.
Ja.
Bei deiner Beschäftigung mit unserem Umgang mit dem Alter.
Ja.
Was ist dir da besonders aufgefallen oder was ist sozusagen deine Diagnose, weil viele sich ja eben nicht wohl damit fühlen?
Ja, warum fühlen sie sich nicht damit wohl? Vielleicht, weil sie sich ja noch nicht ihr Wohlgefühl gefunden haben, ja? Also ich fühle mich richtig wohl in meiner Haut. Mich zwickt zwar morgens auch manchmal, wenn ich aufstehe, ja?
Mhm.
Aber ich weiß dann, was ich da dafür, dagegen tun kann. Aber ich fühle mich jetzt auch wenn nicht mehr alles ist wie vielleicht mit 25, 27, fühle ich mich dennoch wohler in meiner Haut. Und das ist einfach, weil ich mir auch die Zeit mit mir, mich mit mir auseinandergesetzt habe. Ich weiß, wo ich auch so meine Grenzen habe, wo ich einfach sage, ich brauche jetzt Moni-Zeit, ich brauche jetzt mir alleine Zeit und auch mich da nicht zu wichtig zu nehmen, dass der Fokus jetzt nur auf mir und meinem Aussehen ist irgendwie. Mhm. Also ich fühle mich richtig wohl. Ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, dass ich mich gut um mich kümmere und weiß, wer ich bin, was ich kann, was ich nicht kann.
Es gibt ja quasi zwei Arten zu reagieren aufs Älterwerden. Entweder man kämpft wahnsinnig dagegen an mit großem Etat für Kosmetik und Anti-Aging-Produkten und das wird dann fast schon so eine Manie oder so ein Wahn. Oder man lässt so über sich hergehen und sagt, alles ist vorbei, jetzt ist schon alles vorbei. Jetzt kann ich eh nichts mehr machen und man ergibt sich so und tut sich dann auch nicht gut. Wie sieht er denn aus, der Mittelweg?
Also ich möchte schon auch in den Spiegel schauen und eine gepflegte Erscheinung sehen. Also da bin ich schon auch eitel. Mhm. Also ich möchte einen schönen Haarschnitt haben. Ich persönlich habe nichts, ich habe auch schon graue Haare, ich habe nichts gegen die Haarfarbe von dem Grau, aber diese Störrigkeit stört mich total, wenn die dann so wie Antennen da abstehen. Darum färbe ich gerne noch die Haare. Aber ich möchte jetzt auch nicht immer alles optimieren müssen, weil das kostet A, wie du gesagt hast, total viel Zeit und auch Geld. Ich bin Schwäbin. Nein. Aber Da investiere ich die Zeit doch lieber mal mit schönen Ausflügen, schöne Gespräche. Also ich weiß, wie das eine Extrem ist. Klar, ich kaufe auch gern Cremes und ich habe auch schon die eine oder andere Behandlung probiert. Aber es hat mich am Ende des Tages auch nicht irgendwie besser fühlen lassen. Ja, ob die Haut jetzt da eine Falte mehr oder weniger hat, macht's Leben nicht besser oder schlechter.
Auch für dich nicht, als Frau, die ja, wenn ich das kurz sagen darf, dein Aussehen ist natürlich, deine Visitenkarte ist auch sozusagen immer noch Kern deines Geschäftsmodells, muss man ehrlich sagen.
Deshalb ist es ja wirklich gut. Ich sehe ja so aus, aber ich möchte schon auch aussehen, also ich möchte es irgendwie schon, ich möchte auch bei der Haut, ich möchte eher eine gesunde Haut haben, die gesund aussieht, als irgendwie nur eine glatte Haut. Also ich habe auch schon gesehen, es gibt Frauen, die haben gar keine Falte und sehen trotzdem älter aus oder nicht vital. Das hat nichts mit älter zu tun. Es ist dieses Vitale. Ja. Ich mag es auch einem gegenüber, ich habe ja auch schon ältere Frauen, ältere Männer kennengelernt, wenn ein älterer Mann zum Beispiel mit einer guten Haltung dasteht, noch die Augen glänzen, eine schöne Haut hat, wo man sieht, die ist zwar nicht faltenfrei, aber die ist gut durchblutet, weil er was für sich tut, finde ich das attraktiver, als wenn einer nur so glatt und wie so ein Roboter lebt. Mhm. Ja, also Vitalität ist für mich ansprechender, als alles glatt zu haben.
Das heißt,
also mich spricht eine Vitalität, eine Sportlichkeit, ein gutes Selbstbewusstsein mehr an als nur Perfektion. Ich empfinde es nicht so, wenn ich mich jetzt in den Spiegel anschaue, dass jetzt alles perfekt ist. Oder ist das vielleicht, weil ich kenne mich ja, ich weiß ja nicht.
Das ist ein ganz schwieriger Begriff, perfekt oder Perfektion.
Ja.
Die Frage ist eher, wie du damit umgehst, ob du wirklich, ich versuche natürlich ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen, ob du tatsächlich so locker damit umgehst, wie du es jetzt hier sagst, dass es dich nicht stört, dass vielleicht Fältchen dazukommt, dass vielleicht, was hast du vorher gesagt, vorne das Bäuchlein und hinten geht der Po flöten.
Ja, ja.
Solche Dinge werden dich ja schon auch beschäftigen.
Ja, natürlich. Also es gibt Tage, da sagt man, jetzt sind andere Themen wichtig, auch Gesundheit wichtig, gerade wenn man vielleicht auch mal ein bisschen schwerere Zeiten durchmacht oder auf dem Weg irgendwie Freundinnen verliert, Familienmitglieder verliert, dann wird der Blickpunkt wieder immer wo ganz anders hingerichtet. Ne? Aber wenn es einem natürlich alles gut läuft, alles gut funktioniert, dann denkt man schon so, ach, was könnte ich heute Gutes für mich tun? Aber das ist ja ein Thema Selbstfürsorge. Also wenn es mir schon innen gut geht, also es muss innen und außen auch spiegeln. Ich glaube, nur außen, wenn alles gut aussieht, die Fassade und innen es nicht stimmt, hat man die Ausstrahlung nicht und andersrum auch nicht. Aber ich habe so viel auch Selbstrespekt, dass ich gern auch mich um mein Äußeres kümmere. Also das ist schon so ein Balanceakt.
Und gibt es bei dir Grenzen des um sich Kümmerns, zum Beispiel chirurgische Reparaturmaßnahmen?
So?
Wärst du da irgendwie aufgeschlossen oder würdest du sagen?
Also mittlerweile, also ich denke schon, wenn ich jetzt ein Extrem hätte, wenn jetzt irgendwo extrem dann mein Doppelkinn oder irgendwas, ich würde das vielleicht machen lassen. Mhm. Ich hätte damit aber auch nichts dagegen. Aber wenn es jetzt nur um, das ist eine ganz gerade Linie, was ja jetzt der Trend ist, dass die Jawline ganz gerade ist.
Welche Line?
Diese Jawline, die am Kinn. Hast du noch nicht gehört? Du bist nicht
nein.
in der Beauty-Welt.
Nein,
drin.
Bin ich in der Beauty-Welt.
Dann sage ich ja, an manchen Tagen stört es mich vielleicht, wenn es nicht so gerade ist. Und dann mache ich ein bisschen mehr Massage, Selbstfürsorge, gehe zu Kosmetikerin. Das mache ich ja auch, ja. Aber man muss trotzdem, wie du auch so schön gesagt hast, ist es jetzt, dass ich meine ganze Zeit und mein ganzes Geld da rein investiere oder mache ich gar nichts?
Mhm.
Also irgendwo die Mitte finden.
Der Mittelweg muss es sein, ja.
Ich möchte mich schon gern auch im Spiegel anschauen und sagen, ja, das ist die Moni, die kenne ich, die sieht vital fit aus. Die gefällt mir. Ich möchte mir da schon so der Mittelweg mich auch pflegen, ja.
Wäre für dich, du hast ja wahnsinnig viele Followerinnen, die dich auch so ein bisschen zum Vorbild auserkoren haben in vielen Lebensbereichen. Falls es jetzt zu dem Fall kommen sollte, du merkst, ich bin ganz im Konjunktiv, dass du eine chirurgische Korrektur machen ließest, würdest du es deinen Followerinnen sagen oder ist das dann privat?
Gute Frage. Ich glaube, es kommt drauf an, ob es gesponsert ist.
Zu wem möchtest du gehen? Dr. Mang am Bodensee? Oder?
Ist der noch aktiv?
Ich glaube, der schneidet, der macht Nasen, bis er umfällt.
Ich bin da aber auch sehr intuitiv. Also ich habe zum Beispiel, ich gucke auch, was ich auf Instagram teile oder nicht. Ich mache meine Kinder auch gar nicht rein. Mhm. Man muss da auch eine Grenze setzen, aber lassen wir es darauf ankommen.
Ja.
Fragen wir, die meisten sagen ja, sie starten dann Facelift, so das erste Facelift ab, oh Gott willen, früher war das irgendwas, was man mit 70 gemacht haben. Heute sehe ich schon Frauen, die mit 40 ein Facelift machen. Also man sieht es durch die Social Media, es immer näher kommen. Ich würde nicht komplett Nein sagen, dass ich was mache, aber ich würde jetzt auch nicht jetzt. Momentan fühle ich mich eigentlich so gut, dass ich auch nichts ändern möchte.
Ich wollte auch nicht indiskret sein, aber ich find's wirklich spannend.
Nein, ist spannend. Ich weiß es ja selber nicht. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte auch niemanden verurteilen, der es macht oder so. Jeder muss ja um sich selber auch sich kümmern. Aber ich wüsste es jetzt noch nicht. Ja. Und zu sagen, ja, nein, ich würde es nie machen und dann in 2 Jahren denke ich vielleicht doch, ich mach's. Na gut, dann ist es auch so.
Ja. Du hast in deinem Buch aber schöne Dinge, die diesen Mittelweg vielleicht auch ganz gut erfassen, indem man nämlich einfach gute Zeit mit sich verbringt, indem man vielleicht auch so ein bisschen Instrumente an die Hand bekommt, wenn es mal stressig wird, dass man zu sich findet oder Ruhe findet. Was zum Beispiel ist die Mülltonnen-Meditation? Der Begriff hat mir gut gefallen.
Ja, ich musste auch, ich habe ja selber eine Ausbildung bei Chopra, Deepak Chopra, kennst du den vielleicht in den USA gemacht? Der ist ja auch ein Meditationsguru in der Art und Weise, wie man das sagen kann. Und dieses im Hier und Jetzt Leben, das ist ja das, was wir alle wollen. Mhm. Wir möchten nicht immer gehetzt sein durch unsere Gedanken, weil das stresst uns ja. Stress ist ja ein großer... ist ja überall hört man das, Stress macht krank, Stress fördert Entzündungen. Und darum habe ich mich auch mit dem Thema Meditation beschäftigt, was das überhaupt bedeutet, wie man Stress mindern kann, das Hormon Cortisol, das Stresshormon Cortisol runterbringen kann. Und das kann man, wenn man im Hier und Jetzt lebt. Aber es ist ja natürlich immer schwer, seine Gedanken irgendwie zu lenken, weil die kommen immer rein. In dem Moment, wo ich mit dir jetzt spreche, gucke ich deine Brille an, denke ich was darüber, zack, zack, zack. Aber da gibt's die Mülltonnen-Meditation und die geht so, dass man wirklich mal bewusst die Augen zumacht, ein- und ausatmet und versucht. Und wenn ich jetzt sagen würde, so, und jetzt bist du im Hier und Jetzt und du folgst meiner Stimme und alles ist gut, funktioniert nicht, ja? Darum sage ich ja, okay. Wir starten jetzt mal mit der Einatmung und dann werden Gedanken kommen. Ich gebe dann noch ein Mantra vor, meistens Aham, ich bin, dass wir immer denken, ich bin jetzt ein fühlendes Wesen, kein denkendes Wesen, sondern fühlendes Wesen. Ich höre mein Umfeld, ich fühle die Matte unter mir, ich rieche den Geruch des Raumes, ich schmecke den Geschmack auf meiner Zunge. aber dann kommen trotzdem die Gedanken. Und dann sage ich, alles Gedanken, das mit der Vergangenheit zu tun hast, haben, die sind ja vergangen. Mhm. Die bringen mir ja jetzt nichts mehr, ne?
Können aber trotzdem noch
belasten. Die kommen immer, ja, können belasten. Ja. Die machst du in die rechte Mülltonne. Mhm. Und dann komm wieder zurück zu ich bin. Ich bin jetzt hier im Raum. Und dann kommen aber auch Gedanken über die Zukunft. Mein Gott, was, wenn ich jetzt das Auto noch draußen parken tue und dann kommt ein Knöllchen dran. Das sind ja alles, das sind keine Fakten, das sind ja Gedanken, die wir uns machen über die Zukunft. Oh Gott, wenn die Erde untergeht oder wir kein gutes Wasser mehr haben. Sind natürlich wichtig, dass wir uns über die Zukunft Gedanken machen, aber bringt im Hier und Jetzt, wenn ich auf der Matte bin, nichts. Also kommt es in die linke Mülltonne. Mhm. Also es ist nur ein Tool, ein Werkzeug, um im Hier und Jetzt zu bleiben. Und dann, wenn man das so mal sich antrainiert, dass man weiß, dass man seine Gedanken wirklich lenken kann, dass man sein eigener Chef ist, ja, dass man sagt, ich möchte jetzt nicht an die Schönheitsoperation in 2 Jahren denken oder hätte ich sie schon vor 2 Jahren gebraucht, wie der Jörg gegenüber vielleicht eventuell meint, vielleicht denkt er das ja um Gottes Willen. Nein, ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist das Schöne, dass man uns eigentlich mehr mit dem im Hier und Jetzt und nicht immer, wer könnte was gesagt, wer denkt was, was ist passiert, oh Gott, mir Arme, beschäftigt und dieses einfach mal mit dem richtigen Atmen auch zur Ruhe kommt. Und das ist so ein Faktor, wenn ich mal mich gestresst fühle oder Ängste habe, das mache ich dann. Mhm. Und das so 15 bis 20 Minuten, tut gut, tut gut, tut gut.
Und dann bist du...
Dann bin ich voll Zen.
Ja?
Nee, aber wenn man das richtig macht, und das dauert ja auch eine Weile, bis man das so kann. Mhm. Und ich kann das aber auch, mittlerweile muss ich mich nicht mehr hinsetzen, im Schneidersitz Augen zumachen und die Daumen nach oben halten und Zeigefinger, sondern ich kann das wirklich, egal ob ich Auto fahre, egal ob ich mich mit dir unterhalte, immer im Hier und Jetzt zurückkommen und mich wirklich auf das Gespräch konzentrieren. Mhm. Übungssache. Ja. Aber wir sind Chef unserer Gedanken. Lasst euch nicht von euren Gedanken verrückt machen. Ihr müsst, könnt die bestimmen, ja.
Das ist also was man mitnehmen kann in den Alltag. Wenn man es schafft, muss man sich natürlich die Zeit nehmen. Aber ich glaube, genau
die
das.
Die hat man. Ja. Die Zeit hat man. Und die spart dir ja auch Zeit ein. Da gibt es doch den coolen Spruch: Hast du keine halbe Stunde für eine Meditation? Meditiere eine Stunde.
Weißt
du? Ja, da, weil wenn du keine Zeit für die wichtigen Dinge im Leben hast, dann machst du irgendwas auch ein bisschen falsch.
Mhm. Zum Abschluss, wenn du jetzt...
Ach, schon Abschluss?
Tja, leider. Muss ja meditieren.
Mach ich die ganze Zeit schon. Du nicht?
So. In welchem Mülleimer stecke ich denn?
Rechts, nein.
Wenn du jetzt noch mal so eine Botschaft hättest für, du richtest das Buch ja an Frauen, die 40, die 50 überschritten haben. Was wäre so deine Herzensbotschaft, die du jetzt nicht nur mit dem Buch, sondern generell loswerden würdest?
Also, dass wir Frauen auch, ich spreche jetzt direkt Frauen an, mehr in den Austausch gehen können, auch obwohl Männer auch, wenn die Männer Bescheid wissen, was in uns vorgeht, mehr darüber sprechen, austauschen, so dieses Denken, ach, Wechseljahre ist ein Tabuthema, da könnte ja jemand denken, ich bin älter oder werd älter. Sei froh, dass du älter werden darfst, ja, und das dann aber auch vital älter zu werden, das ist doch ein Geschenk. Und darum finde ich so Vorbilder von Frauen, die irgendwie mit 100 Jahren noch im Fitnessstudio sind, richtig cool. Für mich sind nicht irgendwie Vorbilder so Topmodels, die finde ich schön anzusehen, aber so Vorbilder sind Frauen im Leben, die sich irgendwie nicht dem Schicksal ergeben, sondern das Schicksal in die Hand nehmen und sagen, hey, wir verlieren Muskulatur, ja gut, dann baue ich die mir wieder auf. Ich achte auf einen großen Freundeskreis. Ich schaue, dass ich schöne Gedanken habe, um nicht nur auf mein Äußeres zu achten, sondern dass ich auch ein schönes Innenleben habe und so ein gutes soziales Leben habe, treffe mich mit Menschen. Ich bin voll das Herdentier zum Beispiel. Ich brauche andere Menschen, aber ich brauche auch mal meine Ruhe, Moni-Zeit, weil das ist das schönste Beauty-Serum, Zeit alleine. Und dass wir uns austauschen dürfen und auch, wie wir gesehen haben, in Zeiten, wo wir isoliert waren, das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, dass das uns nicht gut tut, dass es uns eher auseinanderreißt, dass wir uns zusammentun dürfen, miteinander reden dürfen. Und auch Wissen ist Macht, gerade wenn es den eigenen Körper betrifft. Einfach auch wissen, was in uns vorgeht Und wir haben das Privileg, wir werden ja jetzt älter. Früher sind wir gar nicht älter geworden. Darum gab es das ganze Wissen um die Wechseljahre auch nicht. Heute gibt's das. Und darum tauscht euch aus, haltet zusammen.
Wir gehen da zusammen durch.
Ganz lebensbejahend.
Yes.
Monika, ich danke dir, dass du da warst.
Danke, Jörg.
Die Mülltonnen-Meditation werde ich probieren.
Ja, bringt doch nichts, immer in der Zukunft zu leben oder in der Vergangenheit. Wir müssen im Hier und Jetzt sein.
So machen wir es.
Chaka.
Ich danke dir. Grüß deine Eltern in Zatzenhausen.
Ja, in Zatza.
In Zatza. Sagt man das so?
Zatze.
In Zatze. Danke, dass du da warst. Und dir alles Gute.
Dankeschön, Jörg.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.